Essenz fürs Ohr. Es geht in die nächste Folge. Hier ist Heike und, um es euch leicht zu machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe eine weitere Heike hier neben mir sitzen. Wir haben Anfang des Jahres begonnen mit einem wirklichen Frauenthema. Da ging es um die Wechseljahre. Und wir wollen heute mit einem Thema weitermachen, wo auf 10 Frauen ein Mann nur von betroffen ist. Es bleibt also spannend und ich verrate euch jetzt schon, ich habe auch noch in Zukunft ein echtes Männerthema. Und liebe Frauen, da könnt ihr auch zuhören. Es ist ja immer gut, den anderen zu verstehen. Ich habe heute neben mir sitzen die Heike Lemberger. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wissen wohl, dass wir beide aus Hamburg sind und die Anreise sehr, sehr kurz war. Wir sitzen heute tatsächlich auch wieder bei mir im Wohnzimmer. Ganz gemütlich, nicht in der Praxis, weil es einfach hier die beste Akustik ist. Das wissen die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon. Heike, wir kennen uns schon so ewig lang.
Das stimmt.
Also 2000 habe ich bei dir das Praktikum gemacht. Das sind jetzt süße 24 Jahre. In dem Podcast mit der Franka Mangiameli, den einige von Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon sicherlich gehört haben, wurde deutlich, dass wir beide dir ganz schön viel zu verdanken haben. Denn du hast dein Wissen sehr, sehr schnell und mit Leidenschaft geteilt. Machst das heute ja auch noch. Deswegen haben wir heute dieses spannende Thema vor uns. Also 2000 das Praktikum in der Sportmedizin, in der Sporternährung damals. Du bist dem Thema treu geblieben. Mhm. Das reizt dich noch immer. So richtig intensiv haben wir uns dann in den Marathon-Vorbereitungen und den Marathonläufen kennengelernt.
Mhm, genau.
Erinnerst du noch den Frankfurter Lauf?
Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ich habe versucht, mit einer ketogenen Ernährungsweise den Marathonlauf zu verbringen und es lief leider nicht so gut.
Genau. Naja, also es war aber so gut, dass ich mit dir ins Ziel gekommen bin. Sonst warst du mir immer voraus, deswegen sind wir nur den einen wirklich zusammengelaufen, die anderen haben da am gleichen Lauf teilgenommen. Und damals warst du ja sogar mein Hase. Jeder, der das nicht weiß, was das bedeutet, ist, du hast mich trotz ketogener Ernährung noch da durchgezogen. Ich hatte ein hohes Ziel, ich habe es nicht geschafft.
Wir haben es nicht geschafft,
aber es ist in mir eine bleibende Erinnerung gewesen.
Ja, auch.
Immer in den Wintermonaten die Vorbereitung, immer das Eis in den Haaren.
Die weiten Strecken bis nach Blankenese, ja.
Zum Leuchtturm und zurück, genau. Also das waren schon richtig tolle Zeiten. Mittlerweile haben sich unsere Wege ein bisschen nicht inhaltlich getrennt, sondern beruflich getrennt, um jetzt wieder zusammenzuwachsen, wie wir es alle merken. Und es ist ganz schön, denn das Thema, was wir heute auf der Agenda haben, ich will es noch nicht verraten, ist ein Thema, was auch mit natürlich Essen zu tun hat, mit dem Snacken zwischendurch. Und etwas, was wir immer hier im Podcast machen, ist, wenn wir einen Talk-Gast haben, heute dich, zu fragen, was ist der Lieblingssnack? Weil das Ganze hier heißt ja Schnack und Snack.
Ja. Also generell snacke ich relativ ungerne. Also ich habe ganz gern 3 Mahlzeiten und zwischendurch esse ich nichts. Falls ich doch Hunger bekommen sollte, esse ich gerne ein Stück Käse. Oder an der Uni habe ich ein gekochtes Ei mit dabei. Dafür bin ich bekannt. Passt nicht zum Kaffee, das mache ich aber auch zeitlich getrennt. Oder es gibt eben Nüsse, die esse ich auch noch ganz gerne, insbesondere Walnüsse.
Mhm. Und jetzt tauche ich natürlich ein in die Welt, welcher Käse und welche Nüsse.
Gut, Nüsse, Walnüsse auf jeden Fall, die mag ich sehr gerne. Mhm. Und Käse kann es einfach nur ein Stück Gouda sein, dann bin ich schon glücklich.
Ja, okay, so ein kleiner Snack zwischendurch. Aber du bist ja auch sehr, sehr nicht diszipliniert. Du machst das aus großer Leidenschaft eigentlich so zu essen.
Ja, oder ich esse große Portionen, dafür bin ich bekannt. Mhm. Wenn ich esse, dann viel, aber dann halte ich auch lange Pause und brauche ich auch lange nichts mehr. Ja. Und damit komme ich gut klar und finde es auch total gut, dass ich nicht ständig irgendwas im Mund habe.
Und heute durfte ich dir immerhin zwischendurch einen Kaffee anbieten.
Ja, das selbstverständlich.
Das geht, okay.
Also mit Milch.
Mit Milch sogar, ja genau. Mhm. Und was kommt dir so gar nicht in die Tüte?
Gummibärchen.
Komisch.
Gummibärchen. Oder ich habe früher auch mal einen Apfel gegessen und das würde ich heute auch nicht mehr machen, weil ich kriege immer wieder mit, wenn ich einen Apfel esse, bekomme ich Hunger. Mhm. Also wenn ich dann meinen Käse dabei habe, Käse und Apfel, das geht. Aber jetzt Obst, insbesondere den Apfel, den würde ich nicht mehr essen.
Das ist so spannend, was du da gerade sagst, bei mir geht das ganz ähnlich und bei einer Birne ist das nicht so.
Nicht ganz so stark.
Ja, aber du hast es trotzdem. Ich habe bei Birne, das könnte ich essen, auch als Snack zwischendurch, wohl wissend, dass ich irgendwie besser natürlich auch einen Käse oder so dabei habe, aber das ist im Alltag nicht. Dann muss die Birne halt groß sein. Habe ich gestern gerade mal wieder gemerkt und das war total gut. Also du isst keine Gummibärchen zwischendurch und ansonsten kommt ja alles in die Tüte, ne?
Genau, sonst könnte fast alles in die Tüte kommen. Wobei, also wenn ich snacke, dann ist schon so, ich liebe dann wirklich Eiweiße zu essen oder eben gesunde Fette. Also Kohlenhydrate zwischendurch, die befriedigen mich nicht, die machen mich nicht lange satt. Und dann wüsste ich auch nicht, warum ich da jetzt irgendwie dazugreifen sollte.
Hast dir eben schon mal gesagt, dass du den Marathonlauf unter Ketogen versucht hast? Ist ketogene Kost auch im Alltag deine Ernährung?
Nein, also ich ernähre mich low carb. Also ich achte darauf, dass ich nicht so viele Kohlenhydrate esse. Ketogen ist eine ganz spannende, tolle Ernährungsweise. Aber das ist für mich wirklich eine Diät. Die ist super anstrengend und für mich schwer sozial verträglich. Und low carb ist easy going. Man kann überall hingehen, kann entscheiden. Davon esse ich eben weniger, aber bitte dafür mehr Gemüse. Oder wenn ich weiß, dass ich abends zu einer Pizza eingeladen werde, ich habe einen guten Freund, der macht die Prinzenpizza einmal im Jahr und dann weiß ich, ich esse morgens meine 2 gekochten Eier mit Tomaten, ich habe zwischendrin Mozzarella mit irgendwas, keine Kohlenhydrate und abends bin ich diejenige, die am meisten Pizza isst. Aber ich gehe am anderen Tag auch wieder laufen. Das ist auch noch der feine Unterschied.
Nach wie vor, genau. Dein Weg, dein Werdegang sozusagen, also der berufliche Werdegang, das ist ja jetzt auch einer, der hat ganz schön viele verschiedene Bandbreiten aufgenommen. Und du hast mit der Sporternährung angefangen und bist ja immer noch treu. Ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind dann so dein Steckenpferd geworden. Und mit dir, unter dir als Praktikantin habe ich ja auch den Nikolai Worm kennengelernt, der uns alle ganz schön beeinflusst hat in seinem Werden. Und in unserem Werden und Entwickeln. Wir dürfen ja vieles weitertragen.
Ja, und von ihm lernen.
Und von ihm lernen, genau. Und das ist wirklich eine große Güte. Heute sind wir ja in der Position, wo wir Wissen weitergehen dürfen. Ja. Das ist das Schöne am Älterwerden. Und die Low-Carb-Diet oder kohlenhydratreduzierte Kost, das ist ja auch eins, wo du ganz viele Bücher zugeschrieben hast.
Genau. Also ich hatte ja auch dann das Glück, dass ich Herrn Nikolai Worm Ende der 90er Jahre kennengelernt habe mit einem Vortrag. Da ging es um Cholesterin und dass Eier nicht so schlimm sind Ende der 90er Jahre. Ich dachte nur, der lügt. Fand aber trotzdem sehr interessant, was er erzählt hat, seine Bücher gelesen, habe ihn kennengelernt. Und er hatte damals Bücher geschrieben und er hat sich mit der Logi-Methode befasst. Und die Logi-Methode ist eine Ernährungsweise, die eben Kohlenhydrate reduziert für Patienten, die eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Diabetes haben. Und da er aber selbst nicht in der Praxis arbeitet, hat er Franka und mich eben gefragt, ob wir dazu die Kochbücher schreiben würden. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Also mein Deutschlehrer wird wahrscheinlich immer noch fragen, wie kann sowas passieren? Es war nicht unbedingt meine Stärke in der Schule. Aber so haben wir angefangen, die Kochbücher zu schreiben und haben dann 2015 die Flexicarb-Pyramide entwickelt. Das ist eine Ernährungsweise, die beschäftigt sich oder die ist gerichtet an Menschen, die sozusagen präventiv gesund bleiben wollen. Also da gehen wir dann schon anders mit den Kohlenhydraten um. Da empfehlen wir, Kohlenhydrate so zu essen, so wie man körperlich gebaut ist, so wie man eben sportlich aktiv ist. Also das ist eher dann ein bisschen anzupassen von der Menge her, während bei Logi schon auf eine Reduktion geachtet wird.
Ja, und ich kann diese Pyramide wirklich nur allen empfehlen, weil die Flexicarb-Pyramide zumindest in der Prävention und ich finde auch für so Vorerkrankungen wie ein Prädiabetes oder so, kann man wunderbar damit arbeiten. Ja. Also wo man Ernährungstherapie noch nicht einsetzen muss, weil die Erkrankung noch nicht massiv ist. Und ich liebe diese Pyramide und kann sie und die Bücher. Ja, und die, also die ist wirklich das, was, wo wir Flexicarb, flexibel mit den Carbs umgehen dürfen. Und sie ist, also ist euch wirklich was gelungen und sie ist immer mit dabei. Die S-Akademie, das ist ja dann das Steckenpferd von Franka und dir geworden, weil ihr so viele Wissen habt und auch, glaube ich, irgendwann gesagt habt, wir müssen das Wissen weitergeben, oder?
Ja. Also Franka ist ja dann auch nach Hamburg gezogen. Wir haben ja hier gemeinsam ein Praxiszentrum für Endokrinologie. Unsere Patienten sind ja dementsprechend diejenigen, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Aber parallel dazu dachten wir im Rahmen dann auch von Corona, wir sind einfach neugierig, wir wollen so viel wissen, wir buchen Seminare. Und warum bieten wir nicht selbst Seminare an und können dann die Themen auch ein bisschen aussuchen, die Referenten aussuchen? aussuchen und können das Ganze auch ein bisschen gestalten. Und ja, und da haben wir 2020 dann im Rahmen von Corona, haben wir dann angefangen, uns vermehrt online eben auch zu recherchieren, welche Referenten, welche Themen. Und mittlerweile haben wir echt ein großes Programm für unsere Kollegin. Du bist ja auch im Sommer dabei. Wir freuen uns sehr darauf. Mit dem Thema Sarkopenie, ein ganz wichtiges Thema. Und und das ist sozusagen jetzt unser großes Steckenpferd, was viel Spaß macht. Ich komme jetzt gerade aus dem Seminar raus mit 30 Teilnehmerinnen. Das war total klasse und spannend. Und
und ihr habt ja fast jede Woche jetzt ein Seminar. Also ich bin ja auch Teilnehmerin, nicht nur Anbietende, weil es in unserem Bereich passiert einfach ganz, ganz viel. Du bist Ökotrophologin, also Berufskollegin. War das immer schon Leidenschaft von dir? Also du isst gerne?
Ja.
Das wolltest schon. Du auch die Ernährung wissen?
Eigentlich wollte ich Biologie studieren. Also Naturwissenschaften waren für mich schon immer interessant. Und ich hatte halt dann leider damals vergessen, eine Unterschrift zu tätigen beim Bewerbungsantrag für die ZVV, Zentrale Verteilungsstelle. Und dann hat es nicht geklappt und ich wollte unbedingt anfangen zu studieren. Nebenbei hatte ich mich für Ökotrophologie interessiert und das ist es dann geworden. Heute denke ich mir, danke für diesen Schicksalsweg, also war ja schon irgendwo Schicksal, weil sonst wäre ich jetzt vielleicht Biologin, aber Ökotrophologie hat mir auch ganz schnell gefallen, weil das war so spannend, weil wir so viele verschiedene Themen in unserem Studium haben und man dann wirklich nochmal gucken kann, in welche Richtung geht man.
Also von dir habe ich auch so doll gelernt, dass du dein Gegenüber immer so stark in den Fokus nimmst. Also sagst, was ist denn das für ein Typ, der da eigentlich vor mir sitzt oder was für ein Typ Mensch meine ich damit, ne? Nicht was für ein Typ Mann. Und die Überlegung ist halt einfach, wer braucht hier was und wer hat welche Vorlieben? Ja, das hast du damals in der Sportmedizin schon so deutlich gemacht. Klar, weil wir auch ganz unterschiedliche Menschen da hatten, die sehr
unterschiedlich sind. Die Spannenden. Ja.
Die Menschen sind
das. Ja, ich denke mir so als Biologin, ich glaube, so spannend wäre wahrscheinlich kein Mikrob, also kein Bakterium gewesen mir gegenüber. Also ich bin schon froh, dass jetzt der Mensch da sitzt mit all seinen Bakterien.
Ja, genau. Und die erste Ernährungsberatung, die ich in der Sportmedizin gemacht habe, der Mann ist Ruderer. Und der hat mich neulich wieder kontaktiert, weil er wieder Fragen hatte. Ja, das werde ich dir aber an anderer Stelle noch erzählen.
Schön.
Du hast denn Bücher auch noch geschrieben. Also ihr habt die Essakademie, ihr habt das mit den Büchern. Du sagst, der Deutschlehrer wäre überrascht. Wie kam es denn zu den Bücherschreiben überhaupt? Ist das?
Also dann wirklich durch Nikolai. Es ist so, dass er eben die Logi-Methode glücklich und schlank geschrieben hat. Und das fand ich damals super spannend. Und dann hat Frank das erste Kochbuch rausgebracht. Und wir hatten vermehrt damals miteinander zu tun. Und irgendwann war dann die Frage, lass uns doch zusammen auch Bücher schreiben. Kochbücher eben zu der Logi-Methode. Und so fingen wir an, Kochbücher zu schreiben, auch Logi oder Low Carb Vegan, Low Carb To Go.
Also für Berufstätige.
Für Berufstätige. Und wir haben ja in dem Bereich auch ganz viel gearbeitet, auch in betrieblichen Gesundheitsförderung und haben eben Logi vorgestellt. Alles rund um, wie gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das war dann, irgendwann hat man dann den nächsten Verlag, der anfragt, ob ich nicht ein Männerbuch schreiben soll. Ich weiß noch, für Men's Health habe ich mich sehr gefreut und habe dann eben auch dort mein Wissen anbringen können. Und so isst man sein Fett weg, heißt das Buch. Kam ich dazu. Also das habe ich wirklich Herrn Nikolai Worm zu verdanken. Habe ich ja eh viel zu verdanken. Und
auch das Bücherschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Er hat uns da wirklich sehr gut mit reingebracht und auch sehr unterstützt, auch mit Ideen und auch mit Gegenlesen und so.
Über das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, hast du noch kein Buch geschrieben. Vielleicht kommt das ja noch. Du gibst aber Fortbildung und in dieser Fortbildung dazu saß ich. Ja. Und heute wollen wir uns ja nicht ganz wissenschaftlich darüber austauschen, wie wir es in den Fortbildungen machen und was du da wunderbar machst, sondern tatsächlich sagen, was ist eigentlich im Körper los bei, und jetzt will ich es endlich verraten, Hashimoto. Hashimoto ist eine Erkrankung, die, wie gesagt, was du mir souffliert hast, 10 Frauen, ein Mann, eher wieder eine Frauenerkrankung. Wie ist das Interesse an dieser Erkrankung für dich gekommen?
Ja, also mir sind sehr viele Patienten gegenübergetreten, die gesagt haben, sie haben Hashimoto. Und ich dann auch irgendwann über mich nachgedacht habe, als ich dann über die Krankheit gelesen habe und dachte mir, ich habe schon seit 20 Jahren vermehrt Haarausfall, habe ich vielleicht auch Hashimoto. Daraufhin bin ich zu verschiedenen Ärztinnen und keiner konnte was feststellen, Sonographie, die Schilddrüsenhormone, alles waren in Ordnung. Und dann habe ich irgendwann, ich arbeite ja in der Sportmedizin, Humanmedizin, ich bin ja auch MTA. Und da dachte ich mir, aber keiner hat bisher den Antikörper bestimmt. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, ich gebe hier mal Blut ab, ich werde mal alle Antikörper hier ankreuzen. Und wer hätte es gedacht, ich war positiv. Trotz Hormonwerte, die normal sind, oder eben auch der Schilddrüsenbefund, die Sonografie war ja eben auch normal. Ja, und seitdem, also weiß man eben, man ist positiv, man hat Antikörper gegen die Schilddrüse gerichtet. Also es kann jederzeit dazu kommen, dass ich irreparable Schäden habe, dass mein Schilddrüsengewebe abgebaut wird. Das wird mich dann langfristig in eine Unterfunktion führen. Und das führt dann dazu, dass ich dementsprechend weniger Energie habe, dass es mir vielleicht nicht so gut geht. Auf dem Weg dahin kommen allerdings auch schon einige Symptome. Ne? Also zum Schluss war das für mich ein Zufallsbefund. Ich hoffe immer, dass es heute ein bisschen schneller untersucht wird, dass man da ein bisschen genauer hinguckt und nicht nur einfach die Schilddrüsenhormone bestimmt.
Ja, wir werden das gleich nochmal aufdröseln. Also tatsächlich kam das Interesse dadurch, dass du aufmerksam wurdest über Symptome, die du bei anderen...
über meine Patienten, die waren so plötzlich so, ich habe Hashimoto, ich dachte, boah, hier haben aber viele Hashimoto, immer auch zusammen mit einer Insulinresistenz, die habe ich nicht. Ständig war ich im Gespräch mit Hashimoto-Patienten und dass ich mich selbst irgendwie gemerkt habe, da könnte auch bei mir was sein, ne? durch den Haarausfall oder ich hatte auch mal so Herzpoltern, wo ich auch gedacht habe, vermehrt so Richtung Sternum, Brustbein, das ist auch so, könnte auch so Richtung Schilddrüse gehen. Ne?
Ja,
so.
Ja, und man ahnt ja erstmal gar nicht, also führt das nicht auf eine Schilddrüse zurück, also welch Glück, dass wir Patienten treffen.
Ja.
Der Name Hashimoto klingt irgendwie.
Ja, ich sage immer so gerne mein Hashi.
Klingt so ostasiatisch.
Genau. In dem Sinn ist es ja vom Asiaten, kommt vom japanischen Arzt Hakuro Hashimoto. Der hat es 1912, das erste Mal in seiner Studie, hat er die Symptome oder hat er die Schilddrüse beschrieben. Also er hat einen Patienten aufschneiden können, hat gesehen, dass die Schilddrüse fast aufgelöst war und hat die Symptome zusammengefasst und danach wurde die Krankheit eben dann auch nach ihm benannt. Hashimoto, sein Nachname.
Und was versteckt sich dahinter? Also was ist das?
Ja, es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, die Immunzellen greifen Schilddrüsengewebe an. Sie erkennen es als fremd, greifen es an und führen dazu, dass eben dieses Schilddrüsengewebe langsam abgebaut wird. Mhm. Das kann über Jahre passieren und dann ist vielleicht die Schilddrüse völlig aufgelöst und man hat eben diese Unterfunktion. Und das ist für, wenn man eine Schilddrüse-Unterfunktion hat, der Klassiker ist wirklich die Hashimoto-Erkrankung. Also das ist die häufigste Erkrankung, die zu einer Unterfunktion führt.
Ach so, also es gibt verschiedene, die zu der Unterfunktion...
Also es gibt eben, manche haben nur Unterfunktion, das heißt, die Schilddrüse will nicht richtig arbeiten. Sie ist aber komplett noch da, bloß sie will nicht richtig arbeiten, warum auch immer. Man sagt, es ist nur eine Frage der Zeit, irgendwann sind sie vielleicht auch Hashimoto-Patient, weiß man noch zu wenig darüber. Und bei den meisten wird aber dann auch diagnostiziert, dass eben der Antikörper, zwei verschiedene, dass diese dann erhöht sind.
Okay, und wie kommt es, dass sich die Schilddrüse auflöst? Was steckt denn da dahinter?
Ja, also man hat im Endeffekt Enzyme arbeiten in der Schilddrüse und diese Antikörper, die bewirken eben, dass dieses Gewebe langsam abgebaut wird. Ja, also das wird eben rasant abgebaut. Wie das jetzt medizinisch exakt passiert, kann ich dir so jetzt nicht sagen, aber jedenfalls wird das Eiweiß, wenn die Substanzen dann abgebaut.
Ist dieses Entzündungsgeschehen im Gewebe dafür verantwortlich? Genau. Das kennt man ja auch von anderen Erkrankungen, wenn etwas lange entzündet ist, dass irgendwann das Gewebe sich so auflöst.
Ja,
und
genau.
Das ist
genau, das ist es, ja.
Okay. Klingt erstmal alles nicht so schön. Also wenn ich mir vorstelle, da löst sich etwas auf, dann werde ich dich auch gleich noch fragen, warum oder was kann man dagegen machen, ob man was machen kann. Die erste Frage, die ich aber noch habe, ist, wenn das primär eine Frauenerkrankung ist, woran kann das liegen? Weißt du das? Weiß man das?
Weiß man das. Also die Ursachen, man vermutet leider nur die Ursachen, man weiß es nicht 100%. Und zwar Mitteleuropäer sind eher betroffen, Frauen sind eher betroffen, deswegen sagt man, es scheint wohl auch mit unseren Hormonen zusammenzuhängen und bei den Frauen tritt es auch meistens nach der Schwangerschaft auf oder in den Wechseljahren, also zwischen 30 und 50 Jahren, ist man am meisten betroffen, wobei es kann auch ältere Menschen treffen, es kann aber auch Jugendliche treffen, auch in der Pubertät kann es vorkommen. Also hormonell muss irgendwie, es ist mit drin, also muss irgendwas getriggert werden Und dann ist das so hauptsächlich die Ursache. Und ob dann dementsprechend die Genetik wird auch ganz stark vermutet. Bei mir in der Familie kommt sowas zum Beispiel nicht vor, aber man liest immer wieder, dass auch die Autoimmunerkrankung häufig eben auch genetisch mitgetriggert ist, also dass es auf dem Gen liegt. Und irgendwie hatte ich den Auslöser. Man weiß aber nicht warum, ganz banal, falsches Waschmittel, man weiß es wirklich nicht. Ne? Oder irgendwie zu viel Sonne, zu wenig Sonne, man weiß es nicht.
Also man kann irgendwo irgendein Giftstoff sozusagen oder irgendeine
Mangel, Situation, was ich hatte.
Ein Mangel.
Ja.
Wahrscheinlich auch immer wieder Stress.
Das auch, genau. Das, davon kann man auch ausgehen, dass Stress dementsprechend das auch mittriggert.
Ja, ne? Weil man darf sich immer vorstellen, Stress ist ja immer zieht ja immer das Immunsystem runter und dann haben wir das Problem. Wir sind ja Frauen der Prävention und Prophylaxe. Die Frage ist, spürt man das? Also spürt man, wenn sich Hashimoto entwickelt?
Nein, die Entzündung entwickelt sich ganz still. Also man bekommt es wirklich nicht mit, das ist ja das Problem. Beziehungsweise man hat Symptome. Und die Symptome sind so mannigfaltig, so viele, dass man es auf jede andere Erkrankung auch mitschieben kann. Also bei mir war es jetzt der Haarausfall. Es gibt Anstieg der Blutfettwerte. Man fühlt sich müde und schlapp. Man hat leicht depressive Verstimmungen, sexuelle Unlust. Man bekommt, hat dementsprechend auch Probleme mit der Fruchtbarkeit. Man hat trockene Haut. Man friert ständig. Es sind, also ich glaube, jeder, der genau von deinen Hörern das jetzt hört, wird sagen, ich glaube, ich habe auch Hashimoto. Ja. Also mir ging es damals so, als ich das zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir auch, Gott sei Dank habe ich nicht alle Symptome, sondern nur zwei oder drei. Aber die Entzündung selbst, die merkt man in dem Sinn nicht, was ja schön ist, es schmerzt nicht. Aber so kann man auch nicht rechtzeitig reagieren.
Ja, und das sind so Allgemeinsymptome, ne? Also sowas wie Kopfschmerz.
Ja,
also kommt, wenn ich zu wenig getrunken habe, schlecht geschlafen habe oder sonstiges. Das ist ein bisschen tricky mit solchen Entzündungserkrankungen, die sich so langsam entwickeln. Ne?
Ich habe noch was vergessen, Gewichtszunahme. Das ist ja etwas, das habe ich tatsächlich vergessen, weil die meisten Patienten kommen ja zu mir, um abzunehmen. Und daraufhin wird die Schilddrüse gerne untersucht, weil die Patienten eben zugenommen haben. Und nicht nur 2-3 Kilo, sondern richtig 20-30 Kilo. Also eine Gewichtszunahme, eine unerklärbare, da sollte man auch wirklich ganz schnell mal zum Endokrinologen gehen.
Weil das wieder diese Schilddrüsenunterfunktion
mitbewirkt. Und die Schilddrüse ist ja dafür da, dass wir Energie verbrennen, verbrauchen. Und und wenn eben nicht mehr so viel Gewebe da ist, verbrennen wir auch nicht mehr so gut und sind halt dadurch auch nicht mehr so fit und so leistungsstark.
Ja. Leuchtet ein. Das ist ja wie so ein kleiner Motor, den wir in uns drin haben. Du sagtest eben, wie du darauf gekommen bist, dass du das hast. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen langsamer machen mit der Diagnostik. Also wie stellt man denn jetzt fest, dass man eine Hashimoto Thyroiditis heißt das ja, also dieses Wort, das habe ich lange geübt. Thyroiditis, das heißt die Entzündung der Schilddrüse.
Genau.
Wie findet man das raus?
Ja, also Thyrio-Schilddrüse, Iditis ist immer mit Entzündung. Ja, also als erstes sollte man zum Arzt gehen und sagen, okay, ich würde ganz gerne meine Hormone messen lassen. Das eine ist TSH, das ist ein Hormon im Gehirn, was meiner Schilddrüse Bescheid gibt, was sie zu tun hat, ob sie mehr zu tun hat, also TSH sollte gemessen werden, dann direkt die Schilddrüsenhormone, FT4, FT3. Diese können allerdings normal sein, ne? Und trotzdem hat man schon irgendwo vielleicht Probleme, deswegen wäre es wichtig, dass man Sonographie macht. Da ist es so, dass der Arzt dann sieht, die Schilddrüse besteht aus zwei Lappen und der Arzt misst dann das Volumen und schaut sich eben auch nochmal an, ob es schon leicht porös geworden ist, ob das Gewebe dunkel ist, ob es vielleicht schon gewisse fremde Strukturen hat. Daran sieht man dann, dass das Gewebe sich langsam verändert oder auflöst. Aber selbst das kann noch in Ordnung sein und man hat dann, so wie bei mir, nur die Antikörper erhöht. Das heißt, es gibt zwei Antikörper, TPO, das ist eben wichtig für die Synthese der Schilddrüsenhormone und wir haben noch einen anderen Antikörper, der ist nicht so bekannt, weil er nicht ganz so häufig erhöht ist, das ist der Antikörper TG, da richtet sich sozusagen die Schilddrüse oder die Antikörper gegen das Schilddrüseneiweiß, wird dann ein Antikörper gebildet, so. Die misst man dann mit und auch hier wieder, es ist wirklich sehr tricky. Es gibt 10-15% der Hashimoto-Patienten, da sind die Antikörper nicht erhöht. nicht erhöht, aber dann sieht der Arzt es im Ultraschall. Aber die Schilddrüsenhormone können noch normal sein. Also alle drei Parameter sollte man unbedingt überprüfen lassen und gucken, ob eins von den drei erhöht ist. Dann hat man, also wenn man nur die Schilddrüsenhormone hat, dann spricht man, wenn man damit Probleme hat, von einer Unterfunktion. Ist Ultraschall, sieht man, dass es das Gewebe so wabig wird, der Antikörper ist erhöht, dann ist es Hashimoto.
Okay, das klingt dann schön aufwendig. Ist das ein Lauf von zu verschiedenen Ärzten oder ist das...
Kann tatsächlich ein Arzt mitmachen. Ne? Okay. Also meine Hausärztin, die hatte keinen Ultraschall und hat mich dann zu einer anderen Ärztin vermittelt und mittlerweile ist sie meine Hausärztin, die macht dann alles mit, hat mich in Kontrolle, weiß, ne, wie ich meine Hormone einzunehmen habe.
Ja, ich verstehe. Wenn man sich da kundig lesen möchte, dann geht man in eine Buchhandlung seines Vertrauens, am liebsten immer die kleinen Buchhandlungen, die direkt an der Ecke sind. Die bestellen ja auch alle Bücher. Wir haben hier so eine tolle Buchhandlung in der Nähe, das mache ich immer gerne Werbung für die kleinen Buchhändler. Da gibt es ganz viele Ratgeber. Und ganz viele Empfehlungen. Mhm. Und die Frage ist ja immer, du liest dich ja in die Originalliteratur ein, du machst dir den Spaß, in Anführungsstrichen, englischsprachige Literatur auch zu lesen. Und wenn du das abgleichst mit den Ratgebern, die es auf dem Markt so gibt, welche Empfehlung hältst du da für sehr fragwürdig?
Also erstmal habe ich auch angefangen, diese Sekundärliteratur zu lesen und war dann da schon überrascht über manche Empfehlungen, wo ich gedacht habe, ist das wirklich so? Soll ich das alles meiden und dann geht es mir besser? Und das ist ja unsere Aufgabe, dann wirklich zu sagen, wir gucken uns die wirklich die Primärliteratur an. Gibt es dazu Untersuchungen und Studien? So, und in diesen Ratgebern, diesen populärwissenschaftlichen, liest man zum Beispiel, dass man Milchprodukte meiden soll. Also wirklich Joghurt, Quark, Buttermilch. Und warum? Weil Milchprodukte, die würden die Entzündung fördern. Und das ist etwas, das tut weh als Fachkraft, wenn man sowas liest, weil es gibt wirklich groß angelegte Studien, wir nennen das so ganz gerne auch Meta-Analysen, die eindeutig zeigen, dass Milchprodukte, wir meinen die ungezuckerten, also die reinen Milchprodukten, dass die dann wirklich erstmal entzündungshemmend sind. Also sie schützen uns davor. Also diese Lebensmittelgruppe komplett wegzulassen und zu hoffen, dass man irgendwie sich was Gutes tut Richtung Hashimoto oder Entzündung im Körper, das ist erstmal falsch.
Also das heißt, du gibst Milchprodukte wie Joghurt, frei. Quarks, Girr, genau. Ayran,
genau. Alles. Käse. Wenn es einem schmeckt, bitte dann weiter essen. Was generell immer gilt...
Ich muss da nochmal nachhaken. Wie wird denn das erklärt, dass Milchprodukte... Ja,
sie enthalten die bösen Fettsäuren. Und diese, wir müssen gerade so schmunzeln, die bösen gesättigten Fettsäuren, die nicht böse sind, die dann dementsprechend zu Entzündungen im Körper führen. So wird es immer gerne begründet. Außer Acht gelassen, dass gerade Milchprodukte auch mittelkettige enthalten, die entzündungshemmend sind. Und die ganzen Daten eben zeigen, dass, es sind ja noch weitere Substanzen drin, auch ob sie die Bakterien Richtung Darm und damit ich ja auch meine Mikrobiota total gut stabilisiere mit Milchprodukten. Dadurch stärke ich ja mein Immunsystem, weil wir haben ja unser Immunsystem im Darm und unsere Milchprodukte helfen uns doch dabei. Wird völlig außer Acht gelassen.
Also alle, die das mehr interessiert, kann ich einmal auf den Podcast mit Nikolai und das Video mit Nikolai hinweisen. Wir haben ganze Sessions gemacht, nur zum Thema gesättigte Fettsäuren, weil uns das auch immer wieder entgegenkommt und da muss so viel aufgeklärt werden und der Nikolai hat ja auch eine tolle, tolle Arbeit dazu geschrieben, also einen wissenschaftlichen Artikel, wo man einfach sagt, und das möchte ich hier einmal kundtun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die gesättigten Fettsäuren ist eine so heterogene, also vielfältige Gruppe an Fettsäuren. Es gibt nicht die gesättigten Fettsäuren, die haben alle so unterschiedliche Wirkungen, sodass man irgendwann vielleicht mal sagen kann, das gehört in die Mythen.
Ja. Ich sage immer, es ist Rufmord, was man mit diesen gesättigten Fettsäuren macht. Alle in einen Topf schmeißen und sagen, die sind böse.
Ja.
Ist einfach nicht korrekt.
Ja.
Fürchterlich. Ist zu einfach.
Ja, aber genau. Vielleicht ist es so, hat es sich so verbreitet, weil die Botschaft so einfach war. Das sind alles Mutmaßungen. Was findest du noch in der Literatur?
Was man noch findet, und ich denke, die meisten Zuhörer werden das auch kennen, jedes Mal, wenn es um Entzündung geht, Und eben bei Hashimoto geht es ja um Entzündung. Da heißt es, bitte meide glutenreiche Lebensmittel. Und Gluten ist ja ein Eiweißstoff in Getreide. Und das soll man eben meiden. Das heißt mit anderen Worten, kein Brot aus Weizen, kein Baguette, keine Pasta, Pizza, keine Chips, verarbeitete Lebensmittel. Also diese Lebensmittelgruppe soll man meiden und so wird man sich dann eben schützen. So generell, Gluten ist immer interessant oder ganz wichtig für Menschen, die Zöliakie haben. Die müssen Gluten meiden. Und Zöliakie ist eine Erkrankung, auch eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto. Und es ist so, dass eben Zöliakie und Hashimoto, wir sitzen sozusagen auf so einem Genallel gemeinsam. Und Zöliakie tritt ungefähr bei 1% der Bevölkerung auf. Wenn man Hashimoto hat, haben wir ungefähr 3-8% Zöliakie-Patienten. Also die Tendenz ist schon da, dass wir vermehrt davon betroffen sind. Aber die anderen 92% sind nicht davon betroffen. Die sollen jetzt einfach alle mal mit Gluten meiden. Das ist wirklich zu pauschal, diese Empfehlung. Und ich kann nur sagen, wenn man eben Hashimoto hat, würde ich auf jeden Fall auf Zöliakie überprüfen lassen. Das kann man ja machen bei Ärzten. Und dann weiß man, meidet man es oder nicht. So, generell es zu meiden, ist schade, weil es kann vielleicht anstrengend werden, weil man plötzlich genau gucken muss, was esse ich denn jetzt, was kaufe ich denn jetzt ein. Ich jetzt als Ökotrophologin würde sagen, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Man isst dann mehr Kartoffeln, mehr Hirse, mehr Amaranth, Quinoa, also Lebensmittel, die auch super gesund sind und wo man mehr Vielfalt reinbringt. Und wenn man dann dafür, weil man Gluten meidet, also dieses Pasta und Pizza, und dafür isst man mehr Hülsenfrüchte, mehr Gemüse, weil das kriege ich häufig zu hören, Frau Limberger, ich esse kein Gluten, mir geht's besser. Und dafür essen Sie mehr Gemüse und Hülsenfrüchte. Und ich sage, das ist doch schön. Das wollte ich schon immer.
Ja, und das ist ganz interessant, weil das ist nicht das Weglassen des Glutens, sondern das Mehressen der hochwertigen
Lebensmittel. Genau. Also zum Schluss, wenn man Gluten meidet und dadurch weniger verarbeitete Lebensmittel isst oder dann halt eben auch die ganzen Weißmehlprodukte oder die Knabbereien, dann ist alles bestens. Dann habe ich erstmal nichts dagegen. Die Literatur gibt aber leider erstmal nicht den Hinweis wieder, dass man sagen, pauschal sagen kann, jeder hat Hashimoto, bitte Gluten meiden. Das findet man so nicht in der Literatur. Deswegen wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig oder möchte einfach diejenigen, die sich vielleicht verkrampft an diese Empfehlung halten und denken, jetzt wird alles gut, ein bisschen locker lassen und vielleicht generell einfach nicht so viele Kohlenhydrate essen, wenn man gar nicht so sportlich aktiv ist. Dann gibt es immer noch so Hinweise, Lektine, Hülsenfrüchte sei nicht so gut.
Lektine sind in Hülsenfrüchten?
Genau, zum Beispiel in Hülsenfrüchte oder sogenannte goitrogene Substanzen, die hat man so in Kohlgemüse drin oder Lysin im Ei. Also es werden immer verschiedene Substanzen rausgepickt und wo man weiß, es könnte Entzündungen machen. Also man kann sich das schon herleiten, aber es wurde gar nicht bewiesen, dass es auch wirklich dann so ist, weil gerade lektinreiche Lebensmittel, man kocht es ja und dadurch werden die Lektine auch zerstört. Und auch hier wieder, es gibt einfach, ja, wissenschaftlich gesehen, würde ich sagen, sollte man sich da befreien, weil einfach es ist nicht eindeutig. Und ich finde es sehr schade, weil es sind ja auch gesunde Lebensmittel und wir essen ja nicht Berge an Kohlgemüse, dass jetzt wirklich diese goitrogene Substanzen auch wirklich dann einen Einfluss haben auf meine Schilddrüsenhormone.
Ja, und das ist das, was wir ja so häufig haben in der Ernährungsberatung, wenn wir mit sämtlichen angstmachenden Artikeln konfrontiert werden, weil die Patienten sagen, das darf ich doch nicht und das darf ich doch nicht und das habe ich gelesen. Ja. Und wenn man einmal die Medien versteht, wie sie funktionieren, dann ist es halt über sehr, sehr emotionale Botschaften in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist das super Lebensmittel und das ist irgendwie das angstmachende Lebensmittel, oder?
Ja, genau.
Sind denn zumindest die Ratgeber alle gleich, dass man irgendwie, nein?
Nein, das ist ganz spannend. Also ich habe jetzt einen Ratgeber, nicht jetzt, ist auch schon länger her, auch von einer Kollegin. Und sie schreibt, also ist eigentlich super nett, weil sie sagt, eins, was ich aussagen würde, ist das, was Oma und Opa gekannt haben, ist natürliche Lebensmittel. So, das würde ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Und sie sich auch für Milchprodukte ausspricht. Aber es gibt da auch ein paar Empfehlungen drin, da wundere ich mich, da geht es mehr um Sport. Da heißt es, bitte morgens keinen Ausdauersport machen, weil das stresst die Schilddrüse und setzt den Grundumsatz herab. Darüber bin ich so überrascht. Ich gucke mir dann die Literaturstelle an, finde sie nicht. Und wenn man selbst dann noch auf Literaturrecherche geht dazu, das würde ich ja sehr gerne wissen, weil ich laufe gerade morgens, findet man dazu keine Literatur. Also dieser Zusammenhang, also ja, sie unterscheiden sich doch immer wieder mal. Also Gluten bleibt gerne gleich, in dem Ratgeber allerdings nicht. Hier hat sie mich ein bisschen überrascht, dass sie einfach dagegen war, dass man morgen Sport machen soll. Sie war auch total dagegen, gegen Intervallfasten. Das kann ich so jetzt mir erstmal nicht erklären, dass man das Nachteile hat auf Hashimoto, würde ich sagen, die Literatur liegt nicht vor. Also da waren andere Dinge, andere Empfehlungen, man die überprüft, konnte ich die leider nicht finden. Ja. Ne?
Und die Sache mit der Oma und den Lebensmitteln, da kommen wir sogar dahin, dass wir auch so essen wie Oma, nämlich 3 Mahlzeiten am Tag. Ja. Also, dass wir das wieder mehr in den Fokus nehmen und nicht dieses ganze Snacken zwischendurch, aber wem erzähle ich das? Was würdest du denn empfehlen? Also was ist denn bei Hashimoto jetzt wichtig?
Also es ist auf jeden Fall, da es eine Entzündung ist, dass man sagt, man achtet auf eine antientzündliche Ernährungsweise. Also es gibt keine Hashimoto-Diät. Dann würde ich vielleicht ein Buch schreiben. Okay. Es gibt aber keine Diät. Und eine antientzündliche Ernährung sieht eben so aus, dass wir den Fokus immer auf Gemüse haben, auf Salat, auf Beeren, auf Früchte, auf Pilze, auf gesunde Öle wie Olivenöl, auf Kräuter, dass wir eine gute Portion Eiweiß haben, hochwertiges Eiweiß, kein Billig-Eiweiß. Dann halt eben zu gucken, die Kohlenhydrate je nach Lebensstil einsetzen.
Jetzt muss ich dich unterbrechen. Kohlenhydrate nach Lebensstil, aber einen Schritt zurück. Eiweiße, hochwertige Eiweiße, keine Billig-Eiweiße. Was meinst du damit? Denn das ist ja ein heißes Thema.
Ja, damit meine ich gerne tierisches Eiweiß, ganz wichtig, weil da brauchen wir wirklich wenig und die Wirkung in unserem Körper ist grandios. Mhm. Ja, das ist unbestritten. Im Vergleich dazu muss ich Mengen an Hülsenfrüchte essen. Da liege ich schon kalorisch auch vielleicht auch wieder zu hoch. Ich würde halt eher weniger und gute Qualität, meine ich, nicht unbedingt beim Discounter irgendwie Billigfleisch holen. Also da, ich arbeite im Tierschutzbund, also da kann ich nur sagen, da würde ich dann auch plötzlich vegan werden, weil das geht nicht. Also schon auf die Qualität achten, auch bei den Milchprodukten, lieber weniger und eine Top-Qualität.
Mhm. Ja. Dann kommen die Kohlenhydrate angepasst an den Lebensstil, was du gesagt hattest. Und dann haben wir Gemüse auf dem Teller, wir haben Eiweiß auf dem Teller, wir haben die Kohlenhydrate reduziert. Was dürfen wir noch essen? Wie ist denn mit Alkohol eigentlich?
Nun, Alkohol. Interessante Frage. Ja. Stimmt, so muss ich vielleicht auch mal recherchieren, speziell Hashimoto und Alkohol. Also wir wissen ja, Alkohol in geringen Mengen zu einem mediterranen Essen, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, ist herzgesund, also entzündungshemmend auch. Mhm. Also so gesehen, ein bisschen zum Essen, warum nicht? Da ist mal wieder die Dosis, macht das Gift. Mhm. Ja. Also es ist vollkommen erlaubt. Mhm. Habe ich den Wunsch abzunehmen, dann ist es halt immer wieder die Frage, wo spare ich meine Kalorien ein? Esse ich lieber Kartoffeln, Nudeln oder trinke ich lieber meinen Wein oder mein Bierchen? Das müsste man dann im Gespräch nochmal...
Das muss jeder für sich wählen.
Ja, genau. Ja.
Ne? So ein bisschen. Mhm. Und die Fette? Da ist wahrscheinlich auch noch was zu machen, oder? Das ist ja alles, was Geschmack ist und das Gemüse auch ein bisschen leckerer macht.
Ja, na, also was man so heute weiß, so Richtung, jetzt wir hier lebend, würde ich sagen, wir haben Butterschmalz. Ja? Wir haben dementsprechend tolles Fett hier vor Ort, womit man gut anbraten kann, solange eben auch Gemüse mit angebraten werden, nicht so viele Kohlenhydrate. Und wir haben dann das tolle Olivenöl. Da müssen wir leider so ein bisschen in den Süden gehen, weil das Olivenöl hat gerade eben die Substanzen, die eben zeigen, dass sie entzündungshemmend sind. Mhm. Deswegen, das sind so zwei Fette, die würde ich immer empfehlen Richtung warmer oder heißer Küche. Man kann auch Kokosfett nehmen. Es kommt halt eben regional, ist es weit weg. Und wie gesagt, so gesehen, Kokosfett ist in Ordnung, Butterschmalz ist in Ordnung, Olivenöl, Nussöle für die kalte Küche. So was entzündungsförderlich ist, ist dann, wenn man zu viel Omega-6er aufnimmt in Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl. Diese Öle würde ich tatsächlich eher reduzieren. Die Fettsäure ist auch sehr wichtig, aber wir essen schon ausreichend davon und deswegen sollte man den Fokus auf andere Fettsäuren legen. Ja,
und wahrscheinlich dann
Omega-3,
die kommen noch. Ja, bei den Omega-6-Fettsäuren, vielen geht vielleicht jetzt auch schon durchs Ohr, halt, stopp, das ist doch auch in Schweinefleisch drin. Mhm. Fette, ja, Schweinefleisch.
Ja, ja, ja. Richtig, das, dem ist so. Das ist halt eben eine Frage, was bekommt das Schwein zu fressen? Mhm. Also wenn ich ein Wildschwein habe und es hat draußen einfach schön vor sich hinmümmeln dürfen, keiner hat eingewirkt, dann hat es auch eine tolle Fettqualität. Wir können allerdings auch davon ausgehen, dass unser Schweinefleisch im Supermarkt es nicht mehr hat und weil es eben ein ganz anderes, ganz andere Lebensmittel zu essen bekam. Und deswegen ist es häufig eben sehr Omega-6-haltig. Und das sollte man dann eher gucken, dass das gemieden wird und dass man dann eher sagt, man isst andere Tiersorten, sie jetzt Rindfleisch oder dementsprechend vielleicht auch nochmal zum Fisch greift.
Fisch, ne? Genau. Du hast es schon gesagt, die Omega-3-Fettsäuren, ja, die kommen doch jetzt auch. Ne? Also das, jeder, der Entzündung hört, hört auch Omega-3, würdest du auch sagen.
Ja, ja. Also wir können sie allerdings, wir können die Menge nicht essen. Deswegen wäre ich immer hier, dass ich sagen würde, es geht darum, dass wir eigentlich hier eine gute eine gute Ergänzung empfehlen. Und da würde ich immer darauf achten, dass eben dann auch die Fettsäuren die richtigen drin sind. Die heißen eben abgekürzt EPA. E steht für Entzündung. Oder DHA, das wäre dann mehr mit Demenz auch zu tun. Also dass man Fokus auf diese beiden Fettsäuren legt, dass man 2000 Milligramm am Tag täglich aufnimmt zu einer fettreicheren Mahlzeit. Das wäre etwas Richtung, was ich empfehlen würde für Hashimoto-Patienten, aber tatsächlich auch in der Prävention. Mhm. Also man kann ja nicht früh genug damit anfangen.
Ja, ja. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, das als Fischöl zu nehmen. Und da stößt vielleicht dem einen oder anderen schon auf, weil das letzte Mal, als er das ausprobiert hat, war vor ungefähr 20 Jahren. Und da waren die Kapseln irgendwie noch echt eklig, oder?
Ja, ja, ja. Ja. Das ist, empfinde ich mittlerweile. Es gibt tolle Öle, die dann auch Zitronengeschmack haben, auch mit Olivenöl. Also die schmecken deutlich besser. Mhm. Ich persönlich nehme aber ganz gerne ein veganes Öl. Da brauchen wir nur einen Teelöffel. Das kommt von einer Alge, aber... Es heißt jetzt nicht, dass wir Sushi essen sollen, das ist eine ganz andere Alge, die ist es nicht. Ne? Also man muss dann auch schon veganes Öl kaufen und das ist jetzt so mein Favorite. Also dass ich sage, das vom Geschmack her wirklich gut verträglich und ich esse da immer auch was dazu, ein bisschen Gemüse und Fett sofort dazu. Und
Passt das auch. Wir hatten das hier auch schon mal als Thema in dem Podcast. Ich rühme das auch in den Quark morgen schon mit rein, weil das so interessant ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen, Algenöl sich da reinzurühren, aber es bleibt eigentlich nur der Zitrusgeschmack über. Das ist schon echt schlau gemacht von den Herstellern, dass das, das so übertüncht alles, wie man hier in Norddeutschland sagt. Nahrungsergänzungsmittel, wir sind beim Omega-3, das können wir schlecht nehmen.
Ja, genau, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es um Nahrungsergänzungen geht. Was man bei Hashimoto-Patienten noch festgestellt hat, dass die häufig niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Und Vitamin D ist ja auch sehr immunförderlich, also hemmend, also er fördert das Immunsystem, aber ist entzündungshemmend. Und daher gesehen würde ich immer gucken, vielleicht erst messen und dann essen, zu schauen, wie hoch liegt eigentlich mein Vitamin D-Spiegel. Dann weiß der Arzt, aha, mit 20.000 brauchen wir jetzt, um den Spiegel aufzufüllen. Und wenn der aufgefüllt ist, dann wirklich regelmäßig am Tag gewisse so 1.000, 2.000. Es hängt eben davon ab, wie alt bin ich, wie viel Körperfett habe ich, bin ich ein bisschen dicker vom Hauttyp, nehme ich vielleicht 1.000 oder 2.000 am Tag. Das empfehle ich eben auch ganz gerne. Aber vielleicht vorher auch mal den Spiegel messen zu lassen.
Ne? Ja. So, das ist erst messen, dann essen, hast du das gerade gesagt. Genau. Das ist ja ein schöner Satz.
Ja, würde ich tatsächlich machen und viele stellen fest, jetzt kommt ja die Jahreszeit wieder, wo wir im April, wo wir dann auch über die Sonnenstrahlen Vitamin D produzieren können. Dennoch wird es wahrscheinlich zu wenig sein, weil wir haben dann Sonnencreme drauf, wir gehen selten raus zur Mittagszeit. Also,
und wir haben auch noch immer Kleidung an.
Kleidung.
Also Bikini in der City.
Ja, das habe ich mir auch mal gemerkt, auch von Herrn Worm. Wenn, dann müssen wir zur Mittagszeit raus, nackig.
Nackig und knackig, ne?
Genau, nackig und knackig. Aber bisher habe ich noch niemanden mittags im Bikini oder nackig draußen rumrennen sehen.
Wer weiß, also vielleicht sollten wir jetzt eine kleine...
Community.
Genau, mit so Liegestühlen und hier einmal Vitamin D aufnehmen. Das sind ja alles so Dinge, die die Patientinnen oder Patienten machen können, also was die essen können oder worauf zu achten ist. Können die auch was falsch machen? Also gibt es was, das die Entzündung noch fördert?
Ja, genau, nochmal Nahrungsergänzung. Ich würde sogar noch Selen auch empfehlen. Okay. Ne? Also Omega-3, Vitamin D Und Selen ist dann wirklich Hashimoto-spezifisch. Mhm. Selen ist ein Spurenelement, wirkt eben auch antioxidativ, also Entzündung hemmend. Und das benötigen wir, um eben auch die Schilddrüsenhormone zu produzieren. Also in diesem chemischen Vorgang spielt dieses Spurenelement wirklich eine wichtige Rolle. Und in Studien haben nachweisen können, dass wenn man Selen einnimmt, dass eben der Entzündungswert TPO wird eben massiv oder gut gesenkt. So, und das habe ich selbst bei mir schon sehen können, dass er runtergegangen ist. Das Problem hierbei ist wieder, dass der Wert ist jetzt unten und trotzdem weiß man nicht, ob ich langfristig, ob das die Entzündung wirklich jetzt minimieren wird. Also okay. Das kann man leider auch mal wieder nicht sagen, ne, dass es mich richtig schützt. Aber da eben Selen auch noch viele andere Funktionen in unserem Körper hat, würde ich es für einen Hashimoto-Patienten unbedingt empfehlen. Ich nehme es morgens gleich zu meiner Schilddrüsentablette ein. Und das, was man zum Beispiel als Patient falsch machen kann, ist tatsächlich, wenn man eben die Tabletten nimmt, die Schilddrüsenhormone, und man würde Kaffee dazu trinken. Also man sollte wirklich darauf achten zu sagen, und das ist für mich ungewohnt gewesen, ich muss mich wirklich erst dran gewöhnen, ich stelle mir den Wecker eine halbe Stunde vor meiner Zeit, wo ich eigentlich früher aufgestanden bin, habe mein Glas Wasser schon an meinem Bett stehen, Selen Tablette, alle schon rausgekramt. Ich greife dazu im Halbdelirium, Schlafdelirium, nehme die Tabletten ein, trinke mein Wasser, mineralarmes Wasser, also nicht das schöne Magnesiumreiche, sondern mineralarm, und dann warte ich eine halbe Stunde und dann erst kommt mein Kaffee oder sollte man eben frühstücken, je nachdem. Also das könnte man gegebenenfalls falsch machen. Das nächste, wenn man, was wir schon erwähnt haben, man hat einen Ratgeber gelesen und lässt jetzt wirklich eine Lebensmittelgruppe wie die Milchprodukte weg. Und Milchprodukte, die haben so viel gesundheitliche Substanzen, sei jetzt mal Calcium genannt, dass es einfach sehr schade ist, nicht, dass man in eine Mangelernährung kommt. Mhm. Ja? Oder wenn dann jemand sagt, ich lasse Calcium weg, ich lasse Gluten weg, ich lasse Lektine weg. Also man lässt wirklich viele Lebensmittel weg und dadurch vielleicht irgendwo dann einen richtigen Nährstoffmangel bekommt.
Ja. Das wäre und auch immer fragwürdig, wenn die Literatur dazu gar nicht passt.
Genau.
Ja, also das ist ja das Fürchterlichste an dem Ganzen, was mir, dass da irgendwelche Empfehlungen rausgegeben werden. Mensch, Heike, also wenn ich mir das vorstelle, die Patientinnen kommen ja häufiger, Hashimoto ist eine mega verbreitete Erkrankung, muss man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall steigend.
Ja, wie viele Entzündungserkrankungen jetzt. Und man fragt sich immer, woran das liegt. Das werden wir wahrscheinlich alles noch irgendwann erfahren. Im Moment weiß man es nicht. Gibt wahrscheinlich viele Einflussfaktoren, die das Immunsystem so runterdrücken, sodass eben sich da die kleinen Entzündungen und dann die größeren entwickeln können. Dann ist bei Hashimoto doch auf das ein oder andere zu achten. Also was man eigentlich ganz lecker machen kann, oder? Mhm. Du hattest vorhin mal gesagt, diese mediterrane Ernährung, die du empfiehlst.
Ja, also ich würde immer wieder darauf achten, also dieses Gemüseessen, wissen wir, dass es gesund ist, und viele sagen mir, mir schmeckt das Gemüse nicht. Wenn man sich allerdings so ernährt, dass man eben auch Fette wieder hinzufügt, dass man zum Beispiel sagt, ein Bekannter von mir kannte keine Aubergine, und das habe ich dann im Eimantel ausgebacken, oder er findet den Blumenkohl ganz fraglich, daraus habe ich dann eine Suppe gemacht mit Kokosmilch. Also wenn man ein Brokkoli, wenn man irgendwie sagt, eine schöne Buttersoße drüber mit Mandelsplitter, das Möhrengemüse, Klecks Butter dazu. Also wenn man
läuft schon das Wasser.
Ja, wenn man sagt mediterran, also der Italiener, der hat so leckeres Gemüse, weil er Olivenöl und Kräuter dabei hat, das können wir auch. Wir haben die Butter, wir haben unsere Fette. Man muss nur mutig sein, Fett zu essen. Weil man muss eigentlich nicht mutig sein, Fett macht satt, Fett tut gut. Und das ist etwas, was man bei mir in der Beratung ganz schnell lernt, dass man weggeht von dieser fettarmen Ernährung, sondern dass man eben das Gemüse lecker zubereitet, dass man größere Portionen isst, aber dass es auch nicht schlimm ist, weil es wirklich dann einem gut schmeckt.
Ja,
ne? Also wenn ich jetzt eine Sellerie-Cremesuppe mache, ich mochte früher auch nie Knollensellerie, aber so mit Sahne, und dann haben wir die Kürbiskerne noch dazu. Wir haben auch da jetzt Schinkenwürfel reingegeben oder auch nicht, wenn man es weggeht. Vegetarisch mag. Es ist super lecker. Mhm.
Mein Highlight, wo ich gerade Selleriesuppe höre, ich mache so Apfelspalten oder Apfelstückchen obendrauf, und ich finde, der Apfel plus Sellerie ist der Oberknaller.
Lecker. Genau. Also die Kombination Früchte und Gemüse, ja, ne, finde ich immer.
Und bei mir auch ein paar Speckwürfel und Sesam und so. Aber, aber diese Apfelsellerie-Nummer, die...
Auf jeden Fall. Ne? Also das sollte man mitnehmen, dass man definitiv, auch wenn man viele Hashimoto-Patienten irgendwo Probleme mit Gewicht haben, dadurch versuchen, was kann ich reduzieren, nicht beim Fett. Also man muss das Essen nicht drin ertränken, nein, aber das Gemüse so zubereiten, dass man da wirklich Lust und Appetit drauf hat, dass man gerne da größere Portionen davon isst.
Ja, ja, genau. Fake News. Also, welche Fake News rund um Hashimoto würdest du gern aus der Welt schaffen?
Also, generell, ja, eine Fake News, wenn man den Leuten verspricht, so vermeide zum Beispiel jetzt, vermeide Lektine und deine Autoimmunerkrankung wird verschwinden. Mhm. Das ist ein Fake News, tut mir total weh, auch wenn es von Ärzten, von einem Arzt ausgesprochen wird. Mhm. Das ist etwas, das kann man so die Hoffnung ist da, aber ich bin überzeugt, dass es falsch ist. Mhm. Ja? Oder vielleicht eine Fake-Hoffnung. Viele haben zugenommen, hoffen dann jetzt, sie nehmen Hormone. Das heißt, die Schilddrüse hat wieder genug Hormone zur Verfügung oder unser Körper vielmehr hat genug Hormone zur Verfügung. Jetzt werde ich auch schnell wieder 20 Kilo abnehmen. Das ist leider auch nicht so. Studien zeigen eindeutig, dass wir vielleicht dann 3-4 Kilo abnehmen. Mehr ist es leider nicht. Die Schilddrüse macht so ungefähr 20-30% vom Gesamt- oder von diesem Grundumsatz aus. Also sie puffert da nicht 100% rein. Mhm. Also da die Hoffnung zu haben, da wird alles gut. Zum Schluss muss man tatsächlich sich intensiv bewegen, die Ernährung wieder komplett umstellen, um dann auch wieder abzunehmen. Mhm.
Und dann ist es möglich. Ne? Ja. Und dann ist wahrscheinlich auch die Lebensqualität und das Wohlfühlen einfach wieder eine höhere. Weil das, was du eingangs gesagt hast mit den ganzen Allgemeinsymptomen, das ist ja, hier kannst du pieksen, da kannst du irgendwie knacken und stören. Und dann
man kriegt auch wieder mehr Energie, wenn man sich aufrafft zur Bewegung. Das ist so wichtig. Mhm. Na, wie bekomme ich die Menschen motiviert, den Bewegungsapparat, den man hat, auch wirklich zu nutzen? Mhm. Weil damit kann man unendlich viel bewirken.
Ne? Ja. Ja.
Mein Ex-Chef hat immer so schön gesagt, Heilkraft Bewegung, hat ein Buch rausgebracht und das würde ich wirklich so unterstützen. Ne?
Mhm. Ja, wenn man Sport in eine Pille packen könnte, ja, ne? Das wäre top. Dann würde ich sogar Aktien kaufen. Ganz zum Schluss, wenn wir in die Zukunft schauen, keine Aktienkäufe da.
Nein.
Was würdest du... Wenn du 3 Wünsche frei hättest, die gute Fee käme und würde dir 3 Wünsche rund um Hashimoto ermöglichen. Hast du 3 Wünsche?
Also ich hätte einen Wunsch, dass man wirklich mehr über Ursache und Therapie wissen würde. Also wirklich, das, ich glaube, das interessiert jeden, wenn man irgendeine Erkrankung hat, warum?
Ja.
Warum ich? Was war jetzt der Auslöser? Wenn man darüber mehr wissen könnte, das würde ich mir wünschen. Und an die Patienten, dass man wirklich nochmal vom Ernährungsverhalten, dass man sagt, achte darauf, natürliche Lebensmittel zu essen, die eben keine langen Zutatenliste haben, dass man vielfältig isst. Ich habe einmal gelesen, ein Japaner isst morgens schon 30 verschiedene Lebensmittel. Ich bin mit Marmeladenbrot groß geworden. Es war eine Herausforderung, die Sorte der Marmelade ja schon zu wechseln. Da gab es schon Ärger. Also, dass wir da wirklich sagen, offen sein, einfach mal vielleicht Sellerie auszuprobieren, Fenchel auszuprobieren. Also wirklich vielfältig zu essen, das wäre so der Wunsch für mich an die Patienten und der Wunsch an die Wissenschaft, dass wir noch mehr, hoffentlich bald mehr, über diese Erkrankung wissen.
Und du den Sonntagnachmittag mit Literatur verbringen
darfst. Genau, genau.
Heike, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war richtig inspirierend, dass man wieder den Körper nochmal ganz anders anschaut und frühzeitig auf Symptome achten kann, ohne sich verrückt zu machen, was ich auch da rausgehört habe.
Genau.
Ich freue mich. Vielleicht können wir mal wieder eine Runde drehen. Ein Marathon steht für mich nicht an.
Für mich dieses Jahr auch nicht.
Dieses Jahr, okay. Wer weiß das schon. Ich danke dir sehr und freue mich auf Resonanzen von Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Podcast und alle Fachleute, die zuhören, weil ich weiß, dass auch Fachleute diesen Podcast mögen. Checkt mal, was in der S-Akademie los ist. Da sind tolle Seminare, tolle Fortbildung, immer schön knackig auf den Punkt. Und da kann man jede Menge in kurzer Zeit lernen. Also herzlichen Dank, Heike. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Podcast zum Thema Männergesundheit.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.